bleibt aber doch irgendwo ein Assistenzsystem. Also auch die Automatisierung soll uns ja nur unterstützen und ich sehe wenig Anwendungsfälle, wo wirklich halt der Mitarbeiter ersetzt wird. Da wird viel Angst geschürt. Ich glaube, wenn ich eine Aufgabe habe, wird nicht mehr gedacht, wie gehe ich sie jetzt an, sondern ich frage mal die KI. Finde ich nicht immer sinnvoll. Deswegen wird sicher unser Denken auch verändern. Aber ich hoffe auch, wenn ich die Technologie, glaube ich, richtig nutze, dass es schon auch zum Positiven sich verändern kann, weil ich halt plötzlich extrem viel Informationen bekommen kann. Und wenn ich in der Lage bin, das zu verifizieren, ob das stimmt oder nicht sozusagen, dann kann ich hier eigentlich nur klüger werden und schneller zum Ergebnis kommen.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und eines der zentralen Themen, das wir jetzt schon in vielen Fällen behandelt haben, das ist die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, insbesondere in den USA, auch ein bisschen in China. Aber im Grunde genommen ja, kommen diese Dinge alle von drüben. Innovation ist ja bekanntlich eine europäische Erfindung, die dann als Neuigkeit aus Amerika zu uns zurückkommt. Viele dieser Dinge sind ja bei uns erfunden worden. Die Experten müssen halt dann, wenn sie einen richtigen Job machen wollen, abwandern in die USA oder, bis jetzt auch passiert ist, in die Arabischen Emirate und dergleichen. Ja, gibt es dann überhaupt noch KI bei uns oder sind wir da international abhängig? Darüber spreche ich halt mit dem Jerry Fuchs. Er hat Innovationsmanagement studiert und ist der Gründer von Local Minds. Und das Local, das gibt schon einen kleinen Hinweis darauf, worum es geht. Jerry, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Hallo, freut mich, dass ich hier eingeladen wurde und wir uns über ein sehr brisantes Thema da unterhalten können.
Genau, das machen wir jetzt. Die künstliche Intelligenz, wenn ich also eine Gratis-Version verwende, dann bezahle ich nicht dafür. Ich meine, das wäre natürlich ungerecht, als anständiger Mensch bezahle ich trotzdem, aber halt einfach mit Daten. Ich möchte auch ChatGPT oder anderen Lösungen nicht schuldig bleiben. Wäre ungerecht, wenn nur ich davon profitiere und nicht die. Jetzt können natürlich dann meine Daten, und die könnten ja vielleicht auch Geheimnisse enthalten, die wandern dann zu GPT und seinen Kollegen und gelingen dann irgendwie dort? Ist das ein Problem?
Ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Kontext ich das Ganze gebrauche. Also ich verwende auch selbst privat das ein oder andere KI-Tool mal kostenlos zum Ausprobieren. Man ist neugierig, man will einfach mal schauen, wie gut ist ein System. Problematisch wird es, glaube ich, immer dann, wenn gewisses Wissen, gewisse Inhalte einfach abfließen. Vielleicht warum? Weil früher haben wir alle gegoogelt, da haben wir ja auch unsere Daten preisgegeben. Nur die Google-Suche sind sozusagen Stichwörter. Da kann ich noch nicht viel erahnen, was dahinter steckt. Bei der KI wollen wir ja ganze Sätze, einen ganzen Kontext transportieren. Da kann es dann natürlich schon kritisch werden, wenn es, wir natürlich in der EU haben natürlich immer ein starkes Problem mit personenbezogenen Daten, aber vor allem auch einfach internes Wissen, was vielleicht nicht die ganze Welt wissen soll, von Firmen, von Behörden. Ich glaube, dann wird es kritisch, aber ich würde sagen, im privaten Gebrauch, um mal was auszuprobieren, nein, aber ja, in einem produktiveren Gebrauch wird es dann schon eher kritisch.
Also es gibt ja dieses Beispiel von Samsung. Samsung-Mitarbeiter haben sich bei der Programmierung helfen lassen von einer Software, ich glaube, es war GPT, ich weiß es aber nicht so genau, ist auch nicht so wichtig. Die haben, um ihren Code zu verbessern, haben die geheime Firmensoftware hochgeladen und einfach zu diesem Code-Editor, KI-getriebenen Code-Editor gesagt, bitte mach mir da Vorschläge, tu mir den Code verbessern. Warum ist denn das ein Problem?
Ja, kann ich vielleicht auch, das passt glaube ich sehr gut, wenn man sich zurückerinnert an die Anfänge von ChatGPT, waren ziemlich viel Internetforen voll damit, dass man ChatGPT nur nach den Microsoft License Keys fragen muss, also damit die Office 365 oder sonst was aktivieren kann, und da wurden tatsächlich recht viele Aktive gefunden, weil das irgendwo in den Daten drinnen waren.
Und was heißt das genau?
Ja, das heißt, ich habe einfach fragen können danach auf ChatGPT, gibt es denn irgendwelche Microsoft-Lizenzcodes und die sind mir ausgespielt worden.
Wie ist dann habe ich diesen Code bei meiner, also ich habe mir dann Microsoft runtergeladen, das geht ja, aber um weiterzumachen, brauche ich einen Code. Und ich konnte sozusagen mit Hilfe von ChatGPT eine Raubkopie in Betrieb nehmen.
Genau, ja, absolut.
Ist ja für einen guten Zweck, ja, also, aber.
Ja, genau, und ich glaube, da ist deutlich geworden, was da eigentlich passiert, sozusagen, weil was sind die KI-Systeme? Die haben eigentlich einfach einen großen Wissensschatz, was wir Menschen halt produziert haben die letzten Jahre. Sei das halt, es gibt natürlich Fachwissen, es gibt Internetseiten, es gibt aus Foren, wo die Daten reinkommen und irgendwo ist das halt drinnen gestanden oder einfach auch von Nutzerprompts entstanden und man hat das einfach mit aufgenommen. Es ist ja nicht ganz klar sozusagen, wenn ich halt eben mit so einem KI-System prompt, also mit der Gratis-Variante, wir wissen, dass Daten dann ins Training einfließen dürfen, wir wissen aber nicht sozusagen, was genau einfließt, aber es kann passieren, es kann uns kein Mensch sozusagen sagt uns, dass es nicht so ist.
Und also es könnte sein, wenn ich jetzt an Erkündigung schreibe, ja, oder einen Beschwerdebrief, einen Gerichtsakt einreiche und mir denke, ich spare mir den Anwalt, die du jetzt das besser formulieren. Mhm. Ja, dann ist natürlich diese Information aus diesem Gerichtsakt mit vielleicht Peinlichkeiten, ist dann erstmal bei GPT oder bei anderen Kollegen, machen ja alle so, dann ist das erst einmal dort gelandet.
Ja, und wenn jetzt jemand wenn das dann auch ins Training mit einfließt sozusagen, also das sind ja dann Mischung aus Algorithmen, dann natürlich auch menschlichen Prozessen, wo das evaluiert wird, wenn das aber passiert und jetzt ein anderer Nutzer einen sehr ähnlichen Fall sozusagen, also er will vielleicht eine Gerichtsakte haben mit einem ähnlichen Fall oder einer großen Peinlichkeit und er fragt danach, kann sein, dass das in etwa so ausgespielt wird. Es kann natürlich immer andere Passagen drinnen sein, aber was macht die KI? Sie sagt uns das passendste Wort voraus. Also wenn ich nach dem passendsten Gerichtsakt frage, dann bekomme ich natürlich so etwas Ähnliches wieder raus.
Jetzt ist es ein statistisches System, das heißt, ich kann mich nie drauf verlassen, ist es wirklich das Gleiche. Das System erfindet ja auch zu Buchautoren neue Bücher dazu, die es nie gegeben hat. Also das System lügt, ja. Man hat es ja von uns gelernt. Das heißt, ich werde nie ganz genau wissen können, ob das wirklich ein Geheimnis ist oder ob das ChatGPT erfunden hat. Also, oder wenn da Liebesbriefe mit einer Person auftauchen, mit der ich nicht verheiratet wäre, könnte ich trotzdem immer noch sagen, nein, das ist eine reine Halluzination.
Ja, es ist sowieso unwahrscheinlich, dass das passiert. Und aber selbst wenn, natürlich, glaube ich, haben wir alle schon mitbekommen, wir haben alle den kurzen Wow-Effekt gehabt und sind dann aber draufgekommen, wenn man mit so einem System umgeht, da stimmt schon vieles nicht. Gerade wenn ich eben Recherchen betreiben will, dann nutzen wir die reinen KI-Tools nicht, sondern dann brauche ich natürlich auch das Internet, was dann miteinander zusammen agiert. Ja.
Also als Privatperson bin ich relativ sicher. Schwieriger wird es jetzt schon, wenn ich das als Unternehmen konsequent nutzen möchte. Wenn also beispielsweise viele Leute die gleichen Firmengeheimnisse eingeben, dann wird es plötzlich statistisch anders, dann wird es plötzlich statistisch relevant. Wie kann ich mich denn dann davor schützen? Was bietet ihr denn da an?
Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Schutzmechanismen. Als Unternehmen ja schon voll in einer Cloud bin, dann habe ich ja die Möglichkeit, das bei uns oder auch bei anderen Startups zu machen, dass ich sozusagen mal diese KI-Modelle, die ja oft aus Übersee kommen, aber sozusagen DSGVO-konform zu erhalten in Europa. Das heißt, irgendeiner der Anbieter hat dann sozusagen auch ein Rechenzentrum in Europa, wo wir sozusagen diese Modelle herbekommen. Ich glaube, das ist einmal so die Basis, damit ich einmal gesetzeskonform bin.
Diese Modelle, du sagst jetzt Open-Source-Modelle. Es gibt also gute Anbieter, die stellen ihre Modelle auch frei zur Verfügung. Da gehört Llama zum Beispiel dazu. Facebook wird im KI-Umfeld meist unterschätzt, weil halt OpenAI die Nachrichten dominiert und manche andere auch. Aber eigentlich den größten Beitrag, kann man fast sagen, zur gesellschaftlichen Nutzung der KI, der kommt von diesen Open-Source-Modellen. Sind die wirklich gratis? Wie kriegt man die?
Da würde ich sagen, also das sehe ich so als die zweite Kategorie, dass es nicht nur ich aus einem fixfertigen Rechenzentrum beziehe, sondern dass ich wirklich sage, ich lade mir so ein Modell herunter. Also ja, die sind kostenlos. Da gibt es Hugging Face, ist ein Portal, was da ziemlich groß geworden ist. Oder natürlich einfach auf GitHub, das ist sozusagen, wo Code, eine Codebasis verstaut werden kann, kann man sagen. Und die haben dann eine Lizenz, was bedeutet, ich muss teilweise angeben, wer ist der Urheber. Bei Meta, Llama muss ich das zum Beispiel machen. Bei manchen kann ich es einfach verwenden. Ich kann könnte auch so tun, als wäre es mein Modell, ganz unterschiedlich. Und das heißt, ich muss diese runterladen. Die Krux liegt ein bisschen im Detail, weil damit ich das dann sozusagen wirklich sehr sicher betreiben kann, muss ich sozusagen auch, brauche ich auch die Infrastruktur auch dafür. Das geht leider jetzt nicht auf irgendeinem normalen Rechner, auf einem MacBook oder auf einem Windows-PC. MacBook schon eher, aber nicht in einem produktiven Gebrauch, sondern ich brauche diese Nvidia-Grafikkarten. Das hat ja auch den Grund, warum die Firma ja gerade, sage ich mal, einen riesen Aktienboom erlebt, weil die sind eigentlich de facto noch die einzigen, die diese Grafikkarten anbieten, wo ich ein Modell dann sozusagen darauf betreiben kann.
Die waren ja auch nicht gemacht für künstliche Intelligenz, sondern damit Leute wie du und früher auch ich Computerspiele spielen können. Also dieser Generation ist zu verdanken, dass die jetzt kostengünstig sind. Die betreibt man jetzt in einem Rechenzentrum, obwohl sie eigentlich fürs Computerspielen auf dem lokalen PC gedacht werden. Die werden jetzt also, das heißt, ihr habt da eine Farm mit Spezialcomputern.
Genau, also die gerade eben, also Nvidia gibt jetzt dann AMD sozusagen, also es ziehen jetzt andere nach, im Moment ist wirklich noch Nvidia hier dominierend, das sind eigene Karten, die haben einfach noch einmal mehr Prozessoren, die gehen auch teilweise, also Preise über 30.000 Euro pro Stück und ich brauche vielleicht auch einmal 5, 6, 7, 10 Stück sozusagen, das sind da leider die Kosten dahinter und wenn ich die eben habe, dann kommen die typisch, wie man es aus den Filmen auch kennt, die Racks, die nebeneinander stehen mit den Glastüren, drinnen sind die Server verstaut, Kühlanlagen etc. Und das ist eigentlich sozusagen der Weg, wenn ich sage, okay, ich will das vielleicht bei mir vor Ort selbst so betreiben, weil dann bekommt natürlich gar keiner mehr mit, was ich mache mit der KI, weil sozusagen vielleicht ich der Einzige bin, der Zugriff auf diesen Server hat oder in meinem Unternehmen, in meiner Organisation, hat natürlich sozusagen diesen großen Vorteil, dass ich dann sozusagen der Einzige bin, der die Infrastruktur nutzen kann. Und
ich nütze sie aber nicht wirklich aus, oder? Also in einem mittelgroßen, selbst in einem sehr großen Unternehmen brauche ich manchmal diese Rechenkapazität. Ja, wenn gerade eine Firmenbroschüre fertigzustellen ist oder ein Aktionärsbericht oder andere Dinge, aber normalerweise ist die Auslastung sehr unterschiedlich. Das heißt, dieser Server, da kaufe ich um sehr viel Geld Hardware, die ich nur zu einem geringen Teil auslaste.
Ja. Absolut sicher ein Thema. Unser Lösungsweg da schaut aus, dass man sich sozusagen so einen Server wieder teilt, sozusagen. Also wir sagen schon, jeder Kunde bekommt seinen KI-Server und im Hintergrund teilt man sich aber gewisse Rechenkapazitäten von diesem Server. Also wird ausgeschlossen, dass sozusagen ich da plötzlich von jemand anderem was sehe, aber ich weiß sozusagen, ich baue eine sichere Verbindung zu diesem Server, der bei uns im Rechenzentrum steht und kann ihn halt dann halt für wenige 100 Euro im Monat mieten, anstatt halt für mehr 1.000 Euro leasen zu müssen und bin natürlich auch flexibler, weil ich halt die verschiedenen Modelle verwende. Das ist das nächste Problem. Wir haben ja halt ganz unterschiedliche Modelle. Die einen können gut sehen, die anderen können gut Bilder erstellen, Videos erstellen, die anderen gut schreiben. Da brauche ich natürlich eine Vielfalt an Modellen, damit ich es produktiv verwenden kann.
Ja, also die werden abgedatet. Da werden, also das heißt, ihr besorgt euch immer die aktuellsten Open-Source-Versionen und ihr helft den Kunden wahrscheinlich auch dann bei der Auswahl, welches Modell für welchen Zweck. Und dann kann man sich also entscheiden, bekommen meine Geheimnisse, gehen die an den Sam Altman von OpenAI oder gehen die an den Jerry Fuchs von LocalMind? Liest du denn so durch, was deine Kunden für Geheimnisse auf deinen Servern haben?
Ja, das dürfen wir nicht und können wir teilweise auch nicht sozusagen. Also weil wir nicht davon profitieren oder dass ja sozusagen irgendwie die Kernkompetenz unseres Geschäftsmodells ist, dass wir nicht loggen und das nur den Administratoren der jeweiligen Unternehmen überlassen, muss man eigentlich sagen. Ja.
Also da gibt es ja enge Zusammenarbeit, man gibt also nicht unnötig viel Geld für die Hardware aus. Es braucht aber einen lokalen Ansprechpartner innerhalb der Firma, der auch ans Firmengeheimnis gebunden ist, mit dem ihr dann auch weiterhelft. Und ihr betreibt die Infrastruktur. Und dann gingen gar keine Daten mehr zurück nach Amerika?
In dem Fall nicht. Also wir lassen es unseren Kunden immer frei. Wir sagen, ihr könnt es natürlich auch teilweise, wenn ihr sagt, ihr habt einen Case, wo ihr viel im Internet recherchiert, ja, dann ist natürlich Google, die Gemini-Modelle oder ein Perplexity natürlich State of the Art. Wenn ihr aber halt Fälle habt, wo es um Internetdaten geht, so ein Thema Wissensmanagement, Dokumenten analysieren, vergleichen, dann sagen wir, das machen wir mit unseren Modellen, wo wirklich nur mehr, jetzt bei uns, wir sitzen ja beide in Tirol sozusagen, das nächste Rechenzentrum ist bei uns in Innsbruck, in der Node-Kette, da gehen die Daten rein und kommen wieder zurück und das war's. Da gibt es keinen Endpunkt in die USA, das muss man auf jeden Fall so sagen. Ja.
Ja. Dürfen denn Unternehmen überhaupt diese KI-Systeme verwenden, um kritische Mitarbeiterdaten beispielsweise, die Lohnbuchhaltung, all diese Dinge, Dürfen die das überhaupt auf einem amerikanischen Server machen?
Ich würde das mit so Jein beantworten. Grundsätzlich haben wir diesen EU-AI-Act, der ja zusätzlich zur Datenschutzgrundverordnung in Europa gilt. Man hat sozusagen immer wieder auch viel Negatives über den EU-AI-Act gehört. Ich finde, auf der anderen Seite, er gibt uns ein klares Regelwerk, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und dann halt nicht in 5 Jahren das Böse erwachen, sondern wir wissen es halt. Und da sind natürlich schon gewisse Fälle einfach geregelt. Wir teilen ja KI ein, ist es jetzt sozusagen ein Hochsicher, also ist es einfach riskant sozusagen. Und das sind typische, wenn ich halt irgendwelche Vorgehen habe, wo ich Mitarbeiter matche, wie gut sie zu einem Job passen sozusagen. Also dann haben wir ja einen riesen Bias, der hinter den Modellen steckt sozusagen. Die Welt hat halt einfach sozusagen ihre Probleme mit Minderheiten, mit gewissen Gruppierungen. Und das steckt natürlich auch in diesen Daten wieder. Deswegen hat die EU so...
Du sprichst jetzt die Vorurteile an. Es könnte also sein, gibt es ja so Fälle, dass Frauen bestimmte Jobs nicht zugetraut werden und dann eher Männer zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden. Und das wollen wir natürlich nicht.
Genau, genau. Und deswegen ist das klar ein Fall, wo man hier gesagt, wenn es wirklich, wenn das so in die Tiefe gehen soll und der komplette, sage ich mal, Bewerbungsprozess und Zuteilungsprozess automatisiert wird mit KI, dann ist das absolut ein Hochrisiko. Und das darf man auch so derzeit nicht machen in der EU. Dann habe ich aber natürlich andere Cases, wo gar nicht großartig unterschieden wird, wo ich dann das auch hoste, wo ich das sozusagen betreibe. Ich muss datenschutzkonform sein, das ist schon ein Punkt. Also das heißt, der Server muss zumindest irgendwo in Europa sein. Das bekomme ich halt auch, wenn ich es über Microsoft mache. Ich glaube aber ganz oft haben gewisse Datenschutzbeauftragte oder auch Unternehmen einfach das Problem, dass sie sagen, ja, was passiert denn da dahinter mit diesen Daten? Die gehen zwar vielleicht in Frankfurt in die Verarbeitung, aber wer garantiert mir, dass nicht da gibt es diesen Patriot Act vielleicht, Stichwort in die Richtung, wer garantiert mir, dass die Daten nicht ausgelesen werden von amerikanischen Regierungen, vielleicht auch Wettbewerbern, das wissen wir einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir heute in Europa immer noch sehr viele On-Premise-Infrastrukturen haben. Das sind ja nichts anderes, wie die Unternehmen haben selber vor Ort noch ihre Server und gehen nicht mit allem in die Cloud. Sie gehen vielleicht mit Teilen in die Cloud, aber halt nicht mit sensiblen Kundendaten etc.
Ja, kannst du uns einmal erklären, was so die Gründe sind, warum sich eure Kunden gerade an euch wenden, also warum die jetzt nicht Microsoft in Europa verwenden? Du hast jetzt einzelne Gründe genannt, aber was ist denn so der Hauptauslöser? Es ist ja auch ein Risiko, auf ein kleines neues Startup zu setzen.
Mhm. Absolut, ja. Also ich glaube, es hat zwei Perspektiven. Natürlich das eine, Thema Sicherheit und vor allem Datensouveränität. Aber ich glaube mittlerweile eigentlich auch der Teil der Software. Du hast es ja davor angesprochen, wenn ich halt so einen Server drinnen stehen habe, dann brauche ich vielleicht untertags mehr, wenn alle am Arbeitsplatz sind, wie in der Nacht. Wir bauen sozusagen ja so ein, wir sagen, ein hybrides System auf, wo wir in der untertags können wir chatten mit dem System und in der Nacht lassen wir sehr viele Workflows, also automatisierte sozusagen Prozesse von der KI abarbeiten, sei es halt irgendwelche Kontaktdaten recherchieren, Formulare überprüfen, also da gibt es recht viele E-Mails zuordnen. Das Problem immer an Randzeiten zu machen, dass die Server voll ausgelastet sind und ich sozusagen das in einem System machen kann, die unterschiedlichen Aufgaben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was uns auch einzigartig macht, dass wir in unserer Plattform eigentlich unterschiedliche KI-Tools vereinen, also nicht nur das, was ChatGPT macht im Chat, sondern vielleicht auch das, was jemand Power Automate, Make, Zapier, so in diese Richtung macht. Das ist, glaube ich, sicher ein Punkt, warum Leute zu uns kommen. Und ich würde dann aber schon auch sagen, es hat auch einen gewissen Kostenvorteil, wenn man sozusagen auf die Datensouveränität setzt, weil wir am Ende des Tages, wir vermieten einen KI-Server mit der Software drauf und lassen den Nutzer dann frei, wie viel Nutzer er darauf gibt und sagen ihm halt nur, er wird dann halt sehen, wenn die Nutzer das alle aktiv verwenden, braucht halt immer ein bisschen mehr Rechenleistung, aber ich habe nicht sozusagen, wie ich es jetzt heute beim Copilot habe, was ja auch absolut seine Daseinsberechtigung hat, aber da bin ich halt meine 27,50 pro Benutzer los und dann fängt halt eine Lizenzschlacht an. Welcher Mitarbeiter bekommt die Lizenz, wer bekommt sie nicht? Das ist genau das, was wir vermeiden wollen und ich glaube, da kommen einfach auch viele größere Organisationen einfach auch zu uns, weil sie sagen, das macht für mich mehr Sinn, ich will allen einen Zugang geben, einer verwendet es mehr, einer verwendet es weniger. Ich glaube, genau das ist, was das KI-Zeitalter im Moment zu bieten hat. Also wir haben nicht nur Power-Nutzer, oder, würde ich sagen.
Ja, also wenn man das jetzt vergleicht, 27, sagen wir $30 im Monat pro Mitarbeiter wäre das. Wie viele Mitarbeiter muss man denn haben, dass sich das lohnt, bei euch das quasi on bulk zu kaufen? Oder da ist ja dann egal, wie viel es nutzen, aber es wird jetzt keine 27, nur, nicht nur 27 Dollar im Monat kosten.
Ja, genau. Das ist auch jeder Punkt wahrscheinlich ein weiteres Argument für ein Startup wie uns. Wir haben natürlich auch ein persönliches Onboarding, einen persönlichen Ansprechpartner, weil KI kann auch komplex werden. Also ich muss Cases einschätzen können, manche gehen einfach und manche kommen nicht aus dem Prototypenstatus raus, wenn ich nicht viel Zeit dahinter investiere. Und das heißt, wie können wir das machen, indem wir halt leider nicht nur sagen, wir verkaufen eine Monatslizenz um 29 Euro, sondern bei uns geht es so ab 290 Euro los. Das ist so für wirklich kleinere Unternehmen, so in 10 Personen gut geeignet. Und richtig Sinn machen tut so ab 50 bis 70 Unternehmen. Ab dann wird es, glaube ich, wirklich spannend, wo ich auch einfach einen Kostenvorteil dahinter habe, neben den anderen Benefits, würde ich jetzt sagen.
Okay, also 50, 70 Mitarbeiter hast du gemeint. Dann lohnt sich das auch. Ja, und das ist ja relativ rasch. Ist sowas erreicht und man kann dann auch sagen, als Geschäftsführer haftet man ja für die Daten, man kann dann auch sagen, man hat da jetzt richtig eine sichere Variante gewählt, um das Ganze zu tun. Jetzt die meisten oder viele Zuhörer werden ChatGPT verwenden, wenn sie irgendeine Einladung per E-Mail kriegen, so wie zum Beispiel zu ChatGPT, bitte schreib mir eine freundliche Absage, bei der man nicht merkt, dass ich absolut keine Lust habe, dort zu diesem Event hinzugehen. Die lassen sich Social-Media-Postings schreiben und helfen heute ein bisschen beim Schreiben. Jetzt hast du aber Make und Zapier angesprochen. Automation, was ist denn das?
Das ist eigentlich, sagst du, also wir reden ja im KI-Zeitalter ganz oft von autonomen Agenten. Und der autonome Agent hat verschiedene Ansätze. Einmal kann ich einfach sagen, okay, ich erkläre so ein KI-Modell, das ist die Aufgabe, das machst du jetzt autonom. Da merkt man aber, dass den KI-Modellen einfach so eine fehlende Deterministik fehlt. Die können sozusagen einfach nicht eben unterscheiden, was ist wahr, was ist nicht wahr sozusagen, oder vergessen oft einfach Teile, wie baue ich das jetzt auf. Und deswegen sage ich, gibt es eigentlich Tools, die hat es vor dem KI-Hype, also vor diesem Large-Language-Modell-Hype auch schon gegeben, wie eben Zapier, Make, N8N, Power Automate, das sind so die typischen Tools. Dort baue ich eigentlich, ich sage mal, einfach Prozesse in einem No-Code-Tool nach. Da sage ich, okay, ich habe eine Outlook-Note und sage ich immer, wenn eine Mail in Outlook reinkommt, dann schiebe ich die automatisch jetzt an einen Agenten. Das heißt, die Tools bekommen plötzlich, haben einen riesen Aufwand bekommen, weil sie sozusagen jetzt eben diese Agenten integrieren können. Und wir sagen eigentlich, dass das der bessere Weg ist, wenn ich halt das nicht nur mit autonomen Agenten zu arbeiten, sondern Autonomie zu erreichen, indem ich die Prozesse sozusagen, also einen digitalen Prozesszwilling darstelle, weil dann weiß ich, ich habe einfach immer mich auf die gleiche, kann mich auf die gleiche Qualität verlassen sozusagen.
Also ich habe so einen Agenten im Einsatz, der heißt Woody. Mhm. Oder das war früher mein Spitzname. Wenn mir jemand als Redner eine Anfrage schickt, dann antwortet Woody immer, ah, das freut uns sehr für diese Anfrage, dann macht er genaue Auflistung, was wir darüber wissen und bietet dann einen Videocall an. Weil ich möchte nicht, dass jeder weiß, wie man bei mir einen Videocall kriegt und dann mich mit Werbung zuzuschütten, sondern ich möchte, wenn das wirklich ganz gezielt funktioniert, das macht eben der Woody für mich und der reagiert auch sofort. Er macht das manchmal. Manchmal nicht. Und manchmal sagt er auch zu Veranstaltungen schon zu.
Oh, ja, okay, ja. Das ist ein Problem, was wir haben mit KI. Da kommt natürlich vielleicht dieser Human-in-the-Loop-Ansatz ist da immer ganz spannend. Also ich wirf da hoffentlich nicht mit zu vielen Fachbegriffen um mich, aber der Begriff hat sich recht gut etabliert, dass man sagt, eben bevor die KI zusagen darf oder was eintragen darf in einem anderen System, muss immer der Mensch dazwischen sein, also in dem Fall du, der halt dann sagt, ja, das nehmen wir oder das machen wir nicht und erst dann geht die Rückmeldung wieder retour. Das wäre wahrscheinlich hier recht praktikabel, oder?
Ja, ich will ja, dass der sofort antwortet, selbst wenn ich gerade auf der Bühne stehe und mein Manager auch gerade keine Zeit hat. Also die Geschwindigkeit ist da wirklich ein großer Vorteil. Mhm. Und so wie ein guter Assistent hat Woody auch gelernt aus den Fehlern. Also wir haben ihm da natürlich eine Schulung unterzogen, wenn man so will, also seinen Prompt nachgeschärft. Man kann sich diesen Agenten ja vorstellen, so wie eine Anfrage, die man stellt, also den normalen Prompt, den man kennt, wird wesentlich aufwendiger.
Mhm, absolut. Ich vergleiche es auch ganz gerne immer damit, die KI, also die reinen KI-Modelle sind wie ein dummer Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin sozusagen, die erst einmal die Infos brauchen sozusagen, wer wir sind, eben wie wir schreiben, auf was antworten wir wie, das muss man den KI-Systemen einfach auch beibringen, weil sonst sind sie halt sehr roh und fühlen sich nicht sehr menschlich an oder für die Aufgabe gemacht, oder?
Ja. Ihr habt ja sehr viele Kunden in Österreich, noch mehr Kunden in Deutschland, ohne dass du jetzt konkrete Namen nennst. Was würdest du denn sagen, wie weit sind die Kunden schon im Einsatz dieser Automatisierung oder lassen die jetzt Wettbewerbsvorteile immer noch liegen?
Also ich würde definitiv sagen, dass wir da ganz am Anfang sind der Entwicklung. Wir haben schon immer wieder mit Kunden zu tun, die einfach klare Zuständigkeiten haben und auch ein großes Interesse haben, wo wir merken, die bauen da wirklich coole Anwendungsfälle, sehen aber natürlich bei ganz vielen unserer Kunden, egal ob öffentliche Hand oder im privaten Bereich oder also in der privaten Wirtschaft, dass man natürlich noch sehr vorsichtig damit ist und auf der einen Seite ist es auch gut, einfache Anwendungen zu machen und auf der anderen Seite liegt halt einmal sozusagen ganz viel Benefit auch in gewisseren, komplexeren Anwendungsfällen. Und da würde ich sagen, sind wir wirklich noch ganz am Anfang. Wir merken leider auch, dass viel verbrannte Erde schon hinterlassen wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst sozusagen, aber wir merken schon, wurde dann Projekte ausprobiert, die sind fehlgeschlagen. Dann zögere ich sozusagen schon ein bisschen. Also es ist nicht mehr so ganz die Early Adapter Phase. Wir sind jetzt sozusagen, wenn man sich so den Gartner Hype Cycle anschaut, sind wir schon recht weit oben auf der Spitze. Und das sind so ein bisschen die neuen Probleme, dass man teilweise sehr positiv, kann ich sagen, dass viel gemacht wird und teilweise aber schon noch zurückgehalten wird.
Also, dass eben auch Erwartungen geweckt werden durch diesen riesigen Hype. Ja. Also, Sam Altman von OpenAI spricht ja davon, dass seine Firma in der Lage ist, hunderte Millionen von Arbeitsplätzen zu ersetzen. Das ist zwar geschwindelt, weil... Das muss er sagen, damit die Firmenbewertung entsprechend nach oben geht, oder? Also der Wert seiner Firma wird in dem gemessen, was er ersetzen kann. Leider geht uns ja die Arbeit nicht aus, also wir werden auch trotz KI noch arbeiten müssen, aber wir machen halt andere Arbeit, also Arbeit, die wirklich unserer Würde als Menschen entspricht und doch zählt das Abtippen von Datenreihen sicher nicht dazu. Automatisierung erledigt also viele Büroprozesse, wie der Begriff schon sagt, automatisch. Das heißt, Rechnungen werden vorbereitet, eingescannt, es werden Protokolle verfasst von Videokonferenzen. Wir zeichnen zum Beispiel jetzt den Podcast mit der Software Riverside auf. Sobald die lädt es hoch, sobald es dort angekommen ist, wird ein Transkript erstellt. Diese Software macht bereits dann Shownotes, also die Texte, die man publiziert zu einem Podcast, macht Vorschläge für die Überschrift, stellt den kompletten Text zur Verfügung, den wir dann für Suchmaschinenoptimierung verwenden können. Das ist Automatisierung. Also Automatisierung ist dieser Professionalitätsschritt, den man nie gemacht hat, weil man nicht genügend Leute dafür hat.
Absolut. Und es bleibt aber doch irgendwo ein Assistenzsystem. Also auch die Automatisierung soll uns ja nur unterstützen. Und ich sehe wenig Anwendungsfälle, wo wirklich heute der Mitarbeiter ersetzt wird. Da wird viel Angst geschürt. Also ich bin absolut deiner Meinung. Gerade auch eben, wir hören immer aus den USA dieses Wort AGI, diese All General Intelligence, die alles kann, so ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich sehe, dass wir da noch sehr weit davon entfernt sind. Man sieht, was die Modelle gerade einfach machen können. Dass es viel Arbeit ist, auch einen guten Agenten zu bauen und nicht nur sozusagen, in 5 Minuten ist das der Agent, der plötzlich all meine Termine ausmachen kann und alles weiß, was ich gewusst habe. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen glaube ich eben, dass da einfach viel Angst geschürt wird, natürlich um die ein oder andere Unternehmensbewertung hochzuhalten. Aber am Ende des Tages sind es, glaube ich, wirklich unterstützende Systeme. Man kann sich auf andere Aufgaben konzentrieren, beziehungsweise man kann einfach auch dann sozusagen tiefer in eine Aufgabe gehen, weil ich lasse die KI anscheinend einen Deep Research zu machen, wenn die KI plötzlich 200 Quellen findet, so viel werde ich als Mensch gar nicht finden. Aber ich muss trotzdem dann, der Profi muss da sitzen und das Ganze einfach verifizieren. Und der Profi sind immer wir. Sie sollen uns eben nur zuarbeiten. Das ist so meine Meinung dazu.
Genau, also das schönste Modell für diese generative KI ist die Bibliothek, wie ich finde. Also früher die Schriftrollen in der Bibliothek von Alexandria, da hat es kein Inhaltsverzeichnis gegeben, die hat man alle lesen müssen, um das zu verstehen. Irgendwann werden dann die Bücher sortiert nach Autoren oder nach Themen. Dann gibt es einen Zettelkasten, dann weiß man wenigstens, wo in welchem Buch das steht. Dann gibt es die Suchmaschine, die bereits bestimmte Textfragmente anbietet. Und jetzt sozusagen der letzte, der neueste Schritt, die neueste Evolution der Bibliothek. Jetzt kann ich Fragen an die ganze Bibliothek stellen und sie schaut mir in allen Büchern nach. Sie hat es zur Verfügung. Das könnte ich als Mensch einfach nicht. Das heißt, meine Recherche wird besser, mein Überblick wird besser, meine Fehler vermeiden sich dadurch, aber ich kann natürlich mein kritisches Denken, das ist nicht optional, das kann ich nicht abschalten.
Ja, absolut. Ja, wichtig auch, ja.
Jetzt wäre es noch spannend zu wissen, wie es bei euch weitergeht. Also ihr habt ja jetzt solche Server, habt ihr euch in Rechenzentren eingekauft. Ich nehme an, ihr werdet jetzt nicht ein eigenes Rechenzentrum betreiben, sondern da nutzt man natürlich bestehende Infrastruktur. Dort mietet man oder stellt man Rechner rein. Wie geht es jetzt weiter?
Ein starkes Thema sozusagen ist gerade einfach diese Dokumentengenerierung auch mit KI, an dem wir sehr tief arbeiten. Man merkt, es sind sehr viele Anwendungsfälle, alles, was sich um Dokumenten dreht, ob es Präsentationen sind, ob es ganze Geschäftsberichte sind, Förderberichte, die ich sozusagen automatisiert erstellen lasse. Und natürlich auch das Thema, was, glaube ich, generell so in der KI-Welt gerade passiert, ist so das Thema Browser-Use, sagt man dazu. Also wie kann die KI sozusagen auch autonom auf einen ganzen Bildschirm übernehmen sozusagen, also im Internet wirklich auf die Webseite raufgehen und also nicht nur die Quellen rausholen, sondern wirklich sozusagen für mich sich auf eine Webseite einloggen, eine Rechnung herunterladet und das Ganze dann sozusagen weiterverarbeitet. Das sind gerade sicher so Themen, die uns da sehr beschäftigen.
Und wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also ich habe ja eine Kamera, ich habe ein Mikrofon an meinem Computer, ich habe dann bestimmte Browserseiten offen. Kann ich dann sagen, geh mir bitte zu Google und such mir was, geh mir bitte zu Gemini, auch im Sprachmodell, oder ich sage, öffne mir bitte den E-Mail-Account und sag mir mal, welche E-Mails sind jetzt gerade wichtig.
Genau, also eigentlich geht es darum wirklich, dass die KI sozusagen selbst in der Lage ist, also wieder dieser agentische Ansatz. Die KI plant selber eine Aufgabe. Also ich sage zum Beispiel eben, ich brauche sozusagen alle Lieferscheine oder ich brauche sozusagen alle Anfragen vom letzten Monat aus meinem E-Mail-Postfach. Und dann geht die KI sozusagen wirklich in das E-Mail-Postfach und filtert nach Namen, nach gewissen Daten. Das ist noch ein sehr fehleranfälliger Prozess, würde ich sagen. Aber man sieht schon langsam die ersten Resultate. Das war Anfang, also vor 2 Jahren, wo der ganze Hype irgendwie losgegangen ist, war das natürlich überhaupt nicht möglich. Und heute haben wir schon stärkere Modelle, wo ich dem Modell genau diese Aufgabe beibringen kann, dass es sozusagen weiß, dass es im Internet sich bewegen kann. Da steckt viel Software dahinter, aber das sind sicher Themenbereiche, die da schon sehr relevant sind, weil wir ganz oft das Thema haben, dass wir nicht zu allen Tools eine Schnittstelle haben und somit können wir das sozusagen auch teilweise lösen, würde ich sagen.
Also die KI verhält sich dann quasi so wie ich. Ich muss ihr halt meine Passwörter diktieren und insofern vertrauen. Und dann kann sie eben die Systeme so bedienen, wie ich sie am Computer bediene. Die KI verhält sich so, als wäre sie eine Tastatur und eine Maus. Und finde den richtigen Platz an den richtigen Stellen und ich brauche eigentlich nur noch zuschauen. Oder die KI sagt mir, du Christoph, vor 2 Wochen war diese Anfrage oder dieses Thema und du hast damals zu mir gesagt, ja, jetzt nicht, jetzt hast du gerade keine Zeit. Aber ich merke gerade an deiner Apple Watch, der Puls geht nach unten, jetzt wäre der richtige Moment, auch diese unangenehme E-Mail zu beantworten. Hier ist mein Vorschlag, ja, passt dir das so, soll man das abschicken?
Sehr gutes Beispiel, ja. Ja, also ich glaube, das wird auf technologischer, von der technologischen Seite wird das passieren. Es ist ja nicht nur, wir sind ja jetzt nicht nur ein Technikunternehmen sozusagen, sondern uns geht es ja auch ganz viel, wir wollen noch die richtigen Partnerschaften auch knüpfen, sozusagen in den richtigen Branchen. Auch arbeiten wir jetzt viel mit externen Experten zusammen. Da glaube ich, werden wir einfach in dem Bereich, wird viel passieren in allen Wegen und ja, da sind wir gespannt, was die Zukunft machen wird oder bringen wird.
Ich meine, man merkt uns beiden in dem Gespräch ja an, wie begeistert wir sind, oder? Es gibt ja keine bessere Zeit am Leben zu sein als heute. Das ist ja absolut super toll. Wie können wir denn denen, die da skeptisch sind, helfen, ein bisschen weniger Angst zu haben? Weil Angst führt zu Populismus und das merkt man ja gerade.
Ja, 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 absolut. Also ich würde auch jedem einfach einmal vorschlagen, sozusagen dort einfach offen zu sein und auch unterschiedliche Tools auszuprobieren. Also wir wollen ja hier nicht Eigenwerbung auch für uns machen, sondern ich glaube gerade eben, dass man auch sieht, es gibt auch europäische Alternativen, also wirklich von den KI-Modellherstellern, also à la Mistral aus Frankreich, kann man sich gratis mal einloggen, kostet sonst auch nur 20 Euro. Ist, glaube ich, auch einfach mal spannend zu sehen. Ja, wie ist denn so, wie funktioniert die europäische KI sozusagen dahinter? Die antwortet schon ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch so ein Claude-Modell, das ist Anthropic, so das Pendant zu OpenAI, das ist schon mein Favorite, wenn es darum geht, wenn ich eben keine sensiblen Daten habe, sondern einfach an Strategien arbeiten will, dann macht das richtig Spaß, mit einem Riesenmodell zu chatten, weil das einfach, ja, manchmal, denn ich schreibe manchmal dazu, agiere als McKinsey-Berater, der mich 300 Euro die Stunde kosten würde und da kommen schon gute Ergebnisse raus, würde ich sagen.
Okay, gut. Was das über McKinsey-Berater sagt, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich verwende Gemini, ja, und ich lade meine Artikel, meine Ideen hoch. Und dann frage ich Gemini, was habe ich übersehen, was fehlt? Und das muss man sich einmal vorstellen. Eine Suchmaschine kannst du nicht fragen, jetzt habe ich da 7 Argumente, welches fehlt noch? Ja, also das ist schon ganz außergewöhnlich, sozusagen das eigene Wissen zu testen gegen den absoluten Rest. Also eben an das, was man nicht weiß, die blinden Flecken, die man hat, das ist schon außergewöhnlich.
Ja, ja, absolut. Ja, das ist schon faszinierend. Man merkt jetzt da gerade auch, dass schon gewisse Limits, die KI gehabt hat, sozusagen jetzt einfach erweitert werden. Also plötzlich habe ich eben die Möglichkeit, dass ein Gemini auch in Videos findet. Ich kann ja teilweise in den ganzen Film reinladen und sagen, an welcher Passage wurde ein Beispiel, wurde genau der Centbetrag aufgehoben von der Straße. Und die KI durchsucht das Ganze wieder und findet das. Also das sind schon sehr spannende Anwendungsfelder, die damit funktionieren.
Wird es unser Denken verändern?
Das glaube ich schon, ja. Das glaube ich schon, weil ich glaube, Leute, die viel KI verwenden, ich kenne auch Leute, die verwenden zu viel KI, also wo ich merke, da wird oft gar nicht mehr gedacht, so, wenn ich eine Aufgabe habe, wird nicht mehr gedacht, wie gehe ich sie jetzt an, sondern ich frage mal die KI. Finde ich nicht immer sinnvoll. Deswegen wird sicher unser Denken auch verändern, aber ich hoffe auch, wenn ich die Technologie, glaube ich, richtig nutze, dass es schon auch zum Positiven sich verändern kann, weil ich halt plötzlich extrem viel Informationen bekommen kann. Und wenn ich in der Lage bin, das zu verifizieren, ob das stimmt oder nicht sozusagen, dann kann ich ja eigentlich nur klüger werden und schneller zum Ergebnis kommen.
Was ist im Moment das Beste aller Sprachmodelle? Von wem ist das?
Das ist gestern gekommen und zwar ein Open-Source-Modell aus China.
Wow.
Kimi 2 nennt sich das Modell. Das war ja so ein bisschen wie das DeepSeek-Phänomen vor einem Dreivierteljahr sowas. Genau, und jetzt haben wir scheinbar ein Modell, man muss immer vorsichtig sein, ich habe das Modell noch nicht probiert, aber ich habe die Benchmarks dazu gesehen, immer mit Vorsicht noch zu genießen, aber das scheint gerade eins der extremsten Modelle zu sein. Da leisten wir uns gerade selber noch nicht im Hosting, müssten wir aber schauen, wir sind schon am Planen, wie wir das schaffen, dass wir auch das Modell so groß ist, dass wir so viel Rechenkapazitäten brauchen, dass wir gerade planen, wie wir das hosten können.
Also es gibt tausende von Terabytes an Daten im Internet. Viele dieser Terabytes werden mittlerweile zum Training verwendet. Ganz am Anfang waren es irgendwie 570 Gigabyte, ich glaube bei GPT-3. Jetzt sind neuronale Netzwerke statistische Verfahren. Das heißt, Gleichheit wird gleich abgespeichert. Es ist ein Kompressionsverfahren. Deshalb lässt sich ja auch viel der Informationen nachher nicht mehr rekonstruieren. Es werden einfach die Zusammenhänge in diesen Vektordatenbanken gespeichert. Um wie viel sinkt denn im Vergleich zu den Trainingsdaten dann die Größe dieses Modells? Wenn man sich das runterlädt, kannst du mal sagen, also wir wissen nicht genau, wie viele Trainingsdaten, das sind jetzt sicher schon einige Terabyte. Wie groß sind denn diese Modelle, wenn man sich die Modelle runterlädt? Und dann vermute ich aber, man lädt sie sich runter und dann gehen die in den Arbeitsspeicher, die werden dann wieder expandiert. Ja, kannst du irgendwie sagen, wie groß ist eigentlich jetzt das gesamte Wissen der Menschheit?
Ja, also ich glaube, die Modelle, die haben ja so eine Recheneinheit, die Billionen Parameter, oder sagt man, also wie viele Milliarden Daten sind da reingeflossen Und ich kann mich erinnern, die ersten Open-Source-Modelle, die waren so bei 7, also Llama 7b war das ja, das war von Meta das Modell. Und da habe ich mich noch nicht so gefühlt, das wäre jetzt das ganze Wissen der Menschheit drinnen. Spannend geworden ist dann so eben, da war dann damals Mistral, wieder das europäische Startup mit dem Mixtral-Modell, so ein Mixture of Experts-Modell, wo ganz viele kleine Modelle zusammengebündelt worden sind. Da hat sich schon eher angefühlt und das waren so 96 Gigabyte RAM für die Grafikkarte sozusagen, also VRAM sagt man dazu. Da hat sich schon einmal so, das war dann so auf GPT 3.5 Niveau. Also wir wissen ja nie genau, was hinter den proprietären Modellen, was genau dahinter steckt, aber man sieht es dann sehr gut, wenn man es testet dann mit Open Source Modellen, wo wir jeden Wert sozusagen kennen. Und da hat man gemerkt, jetzt wird es langsam interessant, da steckt schon eigentlich fast das Wissen drinnen. Mittlerweile haben wir Modelle, also unser so großes gängiges Modell braucht 400 Gigabyte VRAM, wo das Wissen der Menschheit drinnen gespeichert ist. Da merkt man es einfach schon, das ist gleichzuhalten, sage ich zum Beispiel mit dem GPT 4.1, mit einem Claude, nicht ganz so Claude 4, aber Claude 3.7 so in die Richtung geht es dann schon. Und jetzt gestern, das ist Kimi-Modell, das hat einen Terabyte an VRAM-Daten. Und das ist ihm dann schon eine Ansage, wenn man, jeder, der einen Gamer, einen Gaming-PC zu Hause hat, der weiß, was das dann auch kostet, weil ich habe in einem Gaming-PC vielleicht so 20 Gigabyte VRAM, jetzt brauche ich einen Terabyte VRAM, also Grafikkartenpower, das ist dann schon eine Ansage. Und da vermutet man aber so, dass das dann wirklich gleichzustellen ist, wie mit einem Gemini, mit den großen Gemini-Modellen oder mit einem Claude, also Claude 4 Opus, das größte Modell von Claude. Ja, und deswegen glaube ich, in so einem Terabyte, da ist schon eigentlich das Wissen der Menschheit gespeichert.
Jetzt gibt es aber auch immer kleinere Modelle, also diese Klone oder diese Spezialmodelle. Ja, ich habe mal Werte gehört, bei GPT-3 waren das 2 bis 4 Gigabyte oder so. Wird es wieder kommen? Also wird man die Modelle in sich nochmal komprimieren können?
Ja, also sicher, weil natürlich gibt es einfach viele Organisationen, die halt sagen, mir gehört die eigene KI und dann kann ich natürlich auf dem KI-Modell selbst auch das weiter trainieren. Und da macht schon Sinn, oft kleine, schlanke Modelle, die effizient sind im Training und aber auch im Nutzen dann. Und die sind dann spezialisiert.
Ja, wie ist denn das? Also die KI lernt ja dann, wenn die KI von ihren eigenen Daten lernt, die sie generiert, dann werden ja die eigenen Parameter wieder verstärkt. Also lernt sozusagen nochmal das, was sie selber ausgegeben hat, das, was sie für statistisch relevant wird. Ist man schon so weit, dass man jetzt wirklich von synthetischen Daten lernen kann? Oder gibt es dann eher, dass die in den Wahnsinn abdriften, weil sie ihre eigenen, quasi inzuchtmäßig ihre eigenen Pfade verstärken?
Also gibt es leider auch Fälle, ja, in diese Richtung, als du das auch mitbekommen hast, aber wenn dann plötzlich zwei KI-Systeme eine eigene Sprache entwickelt haben, wo man in einem Test sie miteinander kommunizieren lassen hat, das gibt es natürlich auch. Im Normalfall sagt ja der Mensch, wieso schaut man der Datenset sozusagen dahinter aus und dann führt es schon zu guten Ergebnissen, aber eben, lass nie zwei KIs allein zu Hause und lass die den Job machen, sondern sei dabei sozusagen.
Ja, und die entwickeln ja manchmal Fähigkeiten, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren, oder? Du kannst ja jetzt eine KI verwenden, wenn es da Foto holst, sagen, wo ist das? Also Geolocation war überhaupt nicht geplant, hat sie sich selber beigebracht.
Ja, stimmt. Das war sozusagen eigentlich ein Nebeneffekt und das ist ja genau das Spannende an dem Ding. Es ist halt nicht wie eine Software, die eine Software kann sozusagen nur unsere Lead-Daten verwalten, sage ich jetzt einmal. Und bei KI, das kann halt sehr vieles sozusagen. Und ich muss mir halt eben anschauen, was mache ich dann daraus? Und das sind ganz oft Nebenprodukte, muss man schon sagen. Man ist ja erst später drauf gekommen, man kann ja nicht nur die Sprache voraussagen, also wie bei den großen Sprachmodellen, sondern ja Bilder naheliegend. Und was ist jetzt naheliegend? Natürlich Videos. Also weiß nicht, ob du schon mit Veo 3 gespielt hast von Google. Da neigt man jetzt, wer sozusagen die Daten der Welt hat mit YouTube dahinter. Das ist schon ein sehr grandioses Modell für die Videoerstellung.
Naja, ganz außergewöhnlich. Ja, vielen Dank, Jerry, für diesen Einblick aus Sicht eines lokalen Anbieters, ja, der natürlich auf die großen Modelle angewiesen ist, aber sie eben so maßschneidert, dass man sie auch bei uns sicher anwenden kann und der auch als Partner zur Verfügung steht, wenn es eben um die wirklich schwierigen Fragen geht. Jerry, danke schön.
Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut. Bis bald.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.